Deutschlandfunk. Der Tag.
We have decided to do everything.
Wir hören da Charles Michel, den EU-Ratspräsidenten, bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Nacht.
To phase out our dependencies and even to end our dependencies on Russian fossil fuels.
Also die EU will die Ölimporte aus Russland drastisch reduzieren um 90% und damit die Abhängigkeit von Russland kappen. Das Ganze bekommt das Label Ölembargo. Das war heute das wichtigste Fazit des EU-Gipfels in Brüssel. Es ist das insgesamt sechste Sanktionspaket, das die EU da wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine beschlossen hat. Aber hat das alles jetzt wirklich die erhoffte Wirkung? Und vor allem hat sich hier bei diesem Gipfel möglicherweise gezeigt, dass es mit der Einigkeit in der EU auch schon wieder vorbei ist. Wir hören dazu gleich die Analyse von Klaus Remme. Der hat die Verhandlungen, Gespräche und Pressekonferenzen in Brüssel seit gestern für uns mitverfolgt. Und es ist seit dem Wochenende im Gespräch das sogenannte soziale Klimageld von Hubertus Heil.
Wir müssen auch Antworten darauf finden, wenn die Preise dauerhaft bei Energie und Lebensmittel hoch bleiben. Und deshalb bin ich dafür, dass wir gezielte Entlastungen für untere und mittlere Einkommen in Deutschland organisieren.
Der SPD-Arbeitsminister möchte eine weitere Förderung für alle Haushalte, die besonders unter den steigenden Preisen leiden müssen. Da habe ich heute mit Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio drüber gesprochen. Der hat dazu ein paar interessante Zahlen. Alles heute hier bei Der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also es ist 16.07 Uhr. Die letzten Pressekonferenzen beim EU-Gipfel sind gelaufen. Der Gipfel ist vorbei. Kollege Klaus Remme kommt gerade in Brüssel ins Studio. Klaus, lass uns einfach zunächst mal auf das Thema gucken, das diesen EU-Gipfel in den letzten zwei Tagen ja bestimmt hat wie kein anderes, das Ölembargo gegen Russland. Kannst du uns kurz erklären, wie das aussehen soll?
Ja, 16.07 Uhr, das ist die Zeit, in der tatsächlich der Gipfel zu Ende ist. Und ich sehe gerade, ich bin so in den Katakomben des Pressezentrums und ich sehe auf dem Bildschirm, dass die Pressekonferenzen, die hier nach Ende der Beratungen übrigens zeitgleich stattfinden, also da veranstalten Ratspräsident Charles Michel und Ursula von der Leyen ihre Pressekonferenz und zeitgleich treten dann Olaf Scholz oder Emmanuel Macron vor Kameras und Mikrofone in erster Linie dann für ihr Publikum. Deswegen muss man sich für eins entscheiden und habe auch die eine PK, nämlich die von Olaf Scholz, die ich verfolgt habe, nicht ganz bis zu Ende hören können. Ich glaube auch, dass sie in den zentralen Punkten nicht weitergeführt hat. Du fragst nach dem Kompromiss und das hat ja diesen Gipfel dominiert. Der Kompromiss für das Ölembargo, das wiederum zentrales Element des sechsten Sanktionspaketes ist. Dieser Kompromiss sieht vor, dass den Bedenken Ungarns Rechnung getragen wurde. Ungarn, ein Land, das sagt, wir können aufgrund unserer geografischen besonderen Lage nicht auf russisches Öl durch die Pipeline Druzhba verzichten und können uns diesem Embargo, so wie es ursprünglich geplant war, nicht anschließen. Das ist bekannt und man hat seit Wochen versucht, die Ungarn zu überzeugen, durch unterschiedliche Ansätze hier Ja zu sagen, denn das ist zwingend. Es braucht einen Konsens. Der gefunden wurde, sieht vor, dass man es unterteilt. Zum einen das Öl, das über den Seeweg in die Europäische Union kommt. Das wird jetzt vom Embargo abgedeckt. Und die Pipeline, die wurde rausgenommen. Das entlastet Länder wie Tschechien, die Slowakei und in erster Linie Ungarn, die dieses Öl nun weiter beziehen können.
Wenn da jetzt also einige Länder sozusagen ausscheren, welche Wirkung hat dieses Embargo dann? Kann man das überhaupt Embargo nennen?
Das ist höchst unterschiedlich in der Bewertung. Das haben wir in den Reaktionen gemerkt. Die Grünen im Europaparlament sprechen von einem Scheinembargo. Der ukrainische Botschafter Melnik sagte bei uns im Deutschlandfunk heute Morgen, das sei ein halber Schritt. Und das stimmt ja auch. Da wollte man mehr. Ursula von der Leyen hat das Paket am 4. Mai im Europaparlament vorgestellt. Und das waren markige und ehrgeizige Worte, die sie wählte. Nämlich eben, dass die EU sich unabhängig macht von russischem Öl mit Übergangsfristen, die aber dann eben nicht fruchteten und nicht ausreichen, um den Bedenken nun ausreichend Rechnung zu tragen. Wenn du sagst, ist das ein Embargo? Ich finde, das ist sehr, sehr viel mehr als nichts. Es betrifft 90% des russischen Öls, das in die EU kommt, das dann zum Jahresende auslaufen würde. Das liegt daran, dass 2/3 über den Seeweg kommen, haben wir schon darüber gesprochen. Das 1/3, das durch die Pipeline fließt, das muss noch einmal gesondert betrachtet werden. Denn die Empfängerländer, 3 habe ich genannt, insgesamt gibt es 5. Polen und Deutschland bekommen auch dieses Öl aus der Pipeline. Und die sagen aber ja, und das haben sie heute nochmal bekräftigt, wir werden alles daran setzen, Ende des Jahres eben kein russisches Öl mehr abzunehmen. Und deswegen kann man das, was diese beiden Länder aus der Pipeline bekommen, dazu rechnen. So kommen die 90% zustande. 90%, ich finde, das ist nun wahrlich mehr als nichts.
Welche Wirkung soll dieses Embargo, wenn wir es dann so nennen, welche Wirkung soll das in Russland haben?
Na, es gibt eine politische Wirkung und es gibt eine wirtschaftliche Wirkung, die man sich erhofft. Die zweite ist möglicherweise in der Hoffnung etwas trügerisch, nämlich dass man versucht, Russland zu schwächen, dass man ihnen Einnahmen entzieht, mit denen sie diesen Krieg finanzieren. Voraussetzung ist, dass sie für dieses Öl, was dann frei wird, nicht in gleichem Maße andere Abnehmer finden. Darauf wird man hoffen, das kann man nicht garantieren. Die politische Bedeutung, glaube ich, ist ebenso wichtig, nämlich, dass man endlich dem Vorwurf begegnet auf Seiten der Europäischen Union. Hier zahlt man zweimal, nämlich einmal, indem man den Russen Geld gibt, dieses Geld dazu benutzt wird, in der Ukraine Zerstörung, Tod und Verderben anzurichten, das dann wiederum die Europäer in großer Mehrheit durch die EU in Jahren, mühevollen Jahren des Wiederaufbaus bezahlen müssen. Das ist eine Rechnung, die so nicht funktionieren kann, die angreifbar ist und durch ein Embargo, das ja nur Teil eines 6. Paketes ist, soll diese Wirkung vermieden werden, soll der Druck auf Moskau verstärkt werden, diesen Krieg zu beenden, wie Olaf Scholz eben gerade gesagt hat, und in Verhandlungen mit der Ukraine einzusteigen.
Klaus, lass uns noch einmal kurz auf die Rolle Ungarns gucken. Das hat ja hier eine zentrale Rolle gespielt, Viktor Orban, bei diesem Kompromiss. Was kann man sagen? Hat er sich damit mit seinem Taktieren innerhalb der EU weiter ins Abseits manövriert?
Ja, das kann man sicher so sehen. Ich glaube, als die Staats- und Regierungschefs hier gestern zusammenkamen, da war das eine 26-1 Situation. Da hatte sich gehörig Frust aufgebaut darüber, dass es Wochen gedauert hat, in denen das Ansehen der EU als ein schlagkräftiger Partner, der sich einig ist, sicherlich nicht gewonnen hat, sondern ganz im Gegenteil Schaden genommen hat. Und das wurde eindeutig in Sachen Verantwortung in Richtung Ungarn verwiesen, die immer wieder Angebote, die gemacht wurden, die von Seiten der EU-Partner als großzügig betrachtet wurden, nämlich lange Übergangsfristen, bis dann die Umstellung weg von russischem Öl gewährleistet gewesen wäre. All das wurde in den Wind geschlagen. Da wurden Milliardenrechnungen aufgemacht, die man von Budapest aus Brüssel haben wollte für eine Umstellung. Der Tenor der Diskussion, glaube ich, hat sich in den letzten 36 Stunden etwas geändert. Da waren plötzlich dann alle der Ansicht, es habe konstruktive Diskussionen hier gegeben. Und beide Seiten, wenn man das mal so nennen will, zahlenmäßig sehr ungleich verteilt, haben sich wirklich Mühe gegeben, hier nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Die Niederländer zum Beispiel sagten, ja, man müsse ja nun tatsächlich anerkennen, dass Budapest mit seiner Abhängigkeit besonders stark betroffen sei. Orban wiederum sagte, ich will dieses 6. Paket, ja, ich will sogar ein Ölembargo, aber die Bedingungen dafür müssen stimmen und ich muss die Interessen meines Landes schützen.
Also, das insgesamt 6. Paket, kommt jetzt als nächstes das 7. Sanktionspaket?
Es war heute mehrfach die Rede davon, manchmal als ein Wunsch, manchmal als ein Plan, aber sicherlich als einer, der nicht ein Gasembargo als zentrales Element beinhalten wird. So viel wurde klar. Das ist unter anderem vom österreichischen Bundeskanzler wortwörtlich ausgesprochen worden. Während von einzelnen Stimmen aus den baltischen Ländern kam, natürlich wäre es schön, wir kriegten jetzt als nächstes nach Kohle und Öl auch ein Gasembargo hin. Aber, so sagte es Kaja Kallas, die estnische Regierungschefin, ich weiß natürlich um die Realitäten, ich weiß um die viel stärkeren Abhängigkeiten Abhängigkeiten. Ich weiß um die Tatsache, dass Gas viel schwieriger ersetzt werden kann. Das kann man eben nicht einfach so mal schnell in einen herkömmlichen Tanker pumpen und um die Welt fahren lassen. Ich zweifle daran, dass es eben zu einem Gasembargo kommen wird. Olaf Scholz hat eben gesagt, die Sanktionen müssen fortgesetzt werden. Kallas hat gesagt, solange der Krieg andauert, solange es keinen Frieden gibt und solange die Ukraine diesen Krieg nicht gewonnen hat, haben wir, die EU, zu wenig getan. Und das sagt mir, dass der Druck, diese Sanktionen weiter zu verstärken, nicht nachlassen wird.
Alles in allem, Klaus, nach diesem Gipfel, was würdest du sagen, ist die EU, sind die Staatsregierungen und Regierungschefs noch so geschlossen, wie sie zu Beginn des Ukraine-Kriegs, zu Beginn dieses russischen Überfalls aufgetreten sind?
Nein, bei weitem nicht mehr. Da werden erste Risse deutlich und diese Spalten, die wir sehen, die Spaltungen, die werden vermutlich jetzt tiefer werden. Das ist überhaupt keine Überraschung. Die ersten 5 Pakete waren einigermaßen schmerzlos für die Sanktionierenden. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo das anfängt zu schmerzen, ja, wo man tatsächlich natürlich die eine Seite bestrafen will. Das ist ja der Sinn von Sanktionen für ihre Politik, ihren Kurs. Und man versucht, diesen Kurs zu ändern durch Sanktionen. Aber jetzt kommt es eben wirklich zu dem Effekt, dass der Preis für die sanktionierenden Staaten selbst steigt und deshalb wird der Widerstand steigen. Das merken wir alle an den Zapfsäulen, an den steigenden Preisen. Das wird zu Missmut führen und wenn diese Situation allzu lange anhält, naja, dann droht eben diese Sanktionsmüdigkeit, die manchmal beschworen wird. Vieles wird jetzt davon abhängen, ob es gelingt, dieses 6. Paket, wir haben es ja hier mit einem politischen Beschluss zu tun, Tobias, nicht mit einem Beschluss, der morgen im Amtsblatt steht und danach in Kraft treten kann, sondern da muss noch viel Arbeit geleistet werden. Die Niederländer zum Beispiel haben darauf hingewiesen, dass diese Sanktionen, so wie sie jetzt konstruiert sind, was das Ölembargo angeht, eine Möglichkeit zu einer Wettbewerbsverzerrung bietet, dass da Nachteile entstehen für diejenigen, die das Öl eben auf dem Seeweg bekommen, durch die großen Häfen in Griechenland, in Belgien, in Rotterdam. Kein Wunder, dass die Niederlande da lautstark waren. Und die haben gesagt, wir wollen sicherstellen, dass wenn Ungarn dieses Öl weiter nutzen muss und kann und darf, dass da keine Verzerrungen entstehen, dass Ungarn dann mit diesem Öl raffinierte Produkte herstellt, diese billig auf den europäischen Binnenmarkt wirft. Das alles muss noch gewährleistet werden. Das ist nicht mehr als ein recht allgemeiner Wunsch, der hier in der Schlussfolgerung, dem Abschlusskommuniqué dieses Gipfels zu lesen ist. Da werden sich die Botschafter weiter drüber beugen müssen. Und erst dann werden wir sehen, wie viel Zähne dieses Papier hat und wie viel Streit dann noch entsteht zwischen Partnern, die sich bisher einig waren.
Es gibt also noch Gesprächs- und Beratungsbedarf bei diesem 6. Sanktionspaket. Klaus Remme war das aus Brüssel. Danke dir vielmals, Klaus.
Danke dir, Tobias. Ciao.
Jeder und jede von uns kriegt gerade mit, dass alle möglichen Dinge immer teurer werden. Für viele geht es da richtig ans Eingemachte. Und über dieses Problem, dass die Inflation einem regelrecht die Butter vom Brot nehmen kann oder die Haushaltskasse auffrisst, über dieses Problem haben wir hier im Podcast schon am letzten Mittwoch gesprochen mit der Initiatorin von Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Absolut hörenswertes Gespräch. Kann ich nur empfehlen, nochmal nachzuhören. Jetzt hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD am Wochenende noch eine Idee präsentiert, um die Folgen dieser Preissteigerung etwas abzufedern. Er will ein soziales Klimageld.
Diejenigen, die jetzt unter den Preisen am meisten zu leiden haben, wenn ein Stück Butter beispielsweise 2,70 Euro kostet, kriegen am meisten. Und diejenigen, die nicht so viel brauchen, weniger Entlastung. Und diejenigen, die ein gutes Einkommen haben, wie ich selbst, für diesen Preise zwar ärgerlich, aber die können das schultern.
Hubertus Heil von der SPD hat da eine neue Debatte angestoßen, die sicher noch weitergehen wird. Mein Kollege Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio in Berlin verfolgt das alles für uns. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie genau dieses Klimageld aussehen soll.
Naja, Tobias, so ganz genau weiß man das eigentlich gar nicht, weil was Hubertus Heil da vorgeschlagen hat, er hat nur so ein paar Eckwerte mal in den Raum gestellt. Also was er auf jeden Fall machen will, er sagt, das Klimageld, das ja eigentlich ursprünglich eigentlich an alle Bürger gehen sollte, das will er quasi beschränken Und zwar, dass das nur noch an die geht, die brutto als Alleinstehende weniger als 4.000 Euro verdienen, als Verheiratete weniger als 8.000 Euro im Monat verdienen. Das Ganze soll eben gestaffelt werden. Und das Grundprinzip, was Heil vorschwebt, ist ganz klar. Aber er sagt, wer viel verdient, der soll von dem Klimageld eigentlich gar nichts bekommen. Und wer wenig verdient, der soll ganz viel bekommen. Also er versteht sozusagen das Klimageld hier mehr so als Umverteilungsinstrument. Und das ist natürlich ganz klar auch wegen der hohen Inflation, dass er sagt, er will eben kleinere und mittlere Einkommen weiter entlasten.
Und das Geld soll kommen aus der CO2-Abgabe.
Genau,
die seit 2021 gezahlt wird.
Genau, da hat man ja diese Bepreisung, sagt man da, von CO2 eingeführt. Das gilt eben für Gebäude und es gilt für den Verkehrsbereich. Und da hat man angefangen, hat gesagt, die erste Tonne CO2 jetzt, also wenn man anfängt, die kostet 25 Euro. Das Ganze geht dann eben langsam nach oben bis 2025. Da will man dann 55 Euro pro Tonne festlegen. Also das ist das, was die Bürger quasi jetzt schon bezahlen, zum Beispiel an der Tankstelle. Und im Gegenzug aber will man natürlich jetzt nicht mehr einnehmen, sondern man will ja nur so eine Art Lenkungseffekt erreichen in Richtung mehr Klimaschutz. Deswegen soll das Geld sozusagen wieder oder wenigstens in Teilen an die Bürger zurückgezahlt werden, eben in Form dieses Klimageldes. Wobei man muss eben auch sagen, also wie das genau funktionieren soll, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Im Koalitionsvertrag steht es drin als klares Ziel. Und der Koalitionsausschuss hat im März dann nochmal auch bekräftigt, eigentlich will man das möglichst schon in diesem Jahr auf die Schienen setzen. Aber wie gesagt, der Finanzminister, der soll das Ganze ausarbeiten, aber noch gibt es dazu keinen detaillierten Plan.
Jetzt nennt Hubertus Heil seinen Plan soziales Klimageld. Was ist denn dran an dem Vorwurf, dass an diesem Plan überhaupt nichts, irgendetwas mit dem Klima zu tun hat?
Naja, das ist schon ein bisschen berechtigt, diese Kritik, finde ich jetzt persönlich, weil, wie gesagt, das Klimageld ist eben nicht gedacht als Sozialleistung, sondern es ist eben eine Lenkungsabgabe im Sinne des Klimaschutzes und eben was Heil da plant, das ist eben was ganz anderes. Die Sozialverbände, die finden das natürlich alles ganz prima. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gab mal ein Gutachten, jetzt im Februar war das, das hatten mehrere Umweltverbände und auch Sozialverbände in Auftrag gegeben. Die Uni Speyer hat das Ganze ausgearbeitet. Und da war es auch schon ganz interessant, da haben die auch schon gesagt, also selbst wenn man dieses Klimageld pro Kopf auszahlt, also jeder das Gleiche bekommt, dann ist da trotzdem eine soziale Komponente dabei, weil der Gutverdienende, der hat zum Beispiel vielleicht, sage ich jetzt mal beispielhaft, 3 Autos, der muss natürlich viel bezahlen im Zuge der CO2-Bepreisung. Die Krankenschwester, die vielleicht nur Fahrrad fährt, die muss da nichts bezahlen und trotzdem bekommen am Ende eben alle das gleiche Klimageld. Also deswegen ist da die Argumentation, also schon auch bei einer Pro-Kopf-Auszahlung gibt es eine soziale Komponente und das könnte man natürlich jetzt auch Heil entgegenhalten, der aber eben, wie gesagt, noch viel, viel weitergehen will.
Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist in der Ampelkoalition vor allem die FDP gegen diese Pläne. Was sagt die FDP?
Also wie gesagt, die FDP ist der Meinung und sagt, das ist sachfremd. Das hat man, also das Klimageld soll eine ganz andere Funktion haben und deswegen hat gestern auch nochmal Christian Lindner hat sich da also wirklich sehr klar positioniert und wirft eben der SPD, das war dann am Wochenende schon, hat er per Twitter gesagt, also die SPD hat eben quasi ihre Rolle sozusagen als Umverteilungspartei nicht verlernt. Also wie gesagt, da stößt das eben wirklich auf totale Ablehnung. Die Grünen, muss man sagen, die halten sich so ein bisschen bedeckt. Die haben das jetzt nicht im Bausch und Bogen gleich abgelehnt, haben nur gesagt, naja, lasst uns endlich mal drüber reden. Wir wollen jetzt endlich, dass das Klimageld kommt. Wie das ausgestaltet wird, da haben sie sich gestern oder bislang auch nicht richtig festgelegt. Aber es ist ein Kernprojekt schon, auch gerade der Grünen. Insofern will man das schon auf jeden Fall, dass es eigentlich dieses Jahr kommt.
Dass es auf jeden Fall dieses Jahr kommt, egal ob jetzt als soziales Klimageld oder als normales, wie ursprünglich gedacht.
Also ich würde, meine Prognose wäre, die FDP wird das in jedem Fall ablehnen. Also ich würde mal Hubertus Heil Vorstoß eher werten. Der hat mal so einen Stein ins Wasser geworfen, um mal zu gucken, was passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP da mitgehen würde. Dazu war Lindner eigentlich jetzt in seiner ganzen Positionierung oder die gesamte FDP eigentlich zu klar.
Okay, Jörg, das alles jetzt natürlich vor dem Hintergrund dieser immer wieder neuen Inflationszahlen, die wir sehen, dieser Preissteigerung, die wir natürlich alle auch jeden Tag miterleben, egal ob im Supermarkt oder irgendwo sonst, dass die Preise einfach in die Höhe gehen. Wie groß sind denn die Probleme, die die Inflation gerade verursacht? Lässt sich das irgendwie festmachen?
Also kann man schon, ich meine, die Zahl, die jetzt bekannt geworden ist, die hat es ja schon mal in sich, 7,9% Inflation waren das im Mai, das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Also das zeigt ja schon, dass wir eben lange Zeit mit so einer massiven Preissteigerung nicht mehr umgehen mussten. Wenn man mal so ein paar Sachen rausgreift, also Nordrhein-Westfalen hat gestern bekannt gegeben, Speiseöl hat sich um 40,3% verteuert, also fast verdoppelt, Fleisch trotzdem auch um 17,5%. Und natürlich an der Tankstelle gehen die Preise jetzt auch wieder durch die Decke. Also im Bundesdurchschnitt sind es im Augenblick 2,13 Euro für den Liter Diesel und 2,03 Euro für Benzin. Und natürlich ist jetzt die große Sorge, dass das noch weiter steigt, weil eben jetzt das Teilembargo ja kommen soll, also Teilölembargo gegen Russland. Und das sorgt jetzt schon an den Rohstoffmärkten für ziemlich große Aufregung. Also der Druck wächst und der Druck schwappt natürlich auch rüber nach Berlin.
Wie viel Nervosität verursacht das denn alles in der Ampelkoalition?
Also das ist schon, glaube ich, sehr massiv. Das ist wirklich ein Dauerthema hier. Also alle reden ständig darüber. Und es gibt ja auch den Vorwurf an die Ampel, dass sie eigentlich mit dem bisherigen Entlastungspaket im Umfang von gut 30 Milliarden Euro, dass sie da auch große Gruppen draußen gelassen hat. Also Rentner zum Beispiel dazu, wie Studenten, die profitieren von den Maßnahmen bislang überhaupt nicht. Und das hat eben zum Beispiel ja auch der SPD im Wahlkampf jetzt in Nordrhein-Westfalen auch geschadet. Und deswegen kommen natürlich auch gerade die Forderungen, hier wieder mehr zu tun, kommt natürlich vor allen Dingen von der Sozialdemokratie. Auf der anderen Seite ist ein Christian Lindner, der trommelt jetzt wirklich schon seit Monaten, muss man sagen, wieder Rückkehr zur soliden Haushaltsführung, Einhaltung Schuldenbremse. Also das wird innerhalb der Ampel noch, glaube ich, für ziemliche Spannungen sorgen. Aber das Thema, muss man sagen, ist wirklich dauerpräsent.
Wir haben da ja jetzt eine ganze Reihe von Paketen. Morgen beginnt das 9-Euro-Ticket, außerdem der Tankrabatt an den Tankstellen am 1. Juni, dann natürlich die Energiepauschale, dann jetzt dieser Vorschlag mit dem Klimageld. Was ist denn dein Eindruck? Kann das funktionieren, dass die Bundesregierung mit Geldzahlungen an jeden einzelnen Bürger, an jede einzelne Bürgerin die Folgen der Inflation dauerhaft in den Griff bekommt?
Also es gibt ein Spannungsverhältnis. Ich meine, das ist eigentlich auch hier den Verantwortlichen klar in Berlin, dass man natürlich auch sagt, wir können nicht gegen einen globalen Trend, denn was zum Beispiel an den Rohstoffmärkten passiert, das betrifft ja nicht nur Deutschland, das betrifft die ganze Welt. Da kann man natürlich nicht ewig gegen anhalten. Also das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Aber am Ende ist es natürlich schon eine Frage der Prioritäten. Und da setzen natürlich die einzelnen Ampelpartner ganz unterschiedliche Prioritäten. Der Finanzminister sagt, wir müssen eher, wenn wir noch was tun wollen, es auf der Steuerseite machen, sprich die Menschen, die Bürger entlasten von Steuern, während gerade SPD, haben wir ja gerade drüber gesprochen, natürlich eher in Richtung Sozialleistungen geht, Ausbau, Hilfen, Entlastung. Die Grünen gehen auch tendenziell eher in diese Richtung. Also am Ende ist es auch schon ein bisschen eine Frage der Prioritäten, welches Wählerklientel man natürlich da auch bedienen will. Das haben wir ja auch bei den ganzen Entlastungspaketen gesehen. Das ist ein bunter Mix von allen möglichen Maßnahmen. Da hat ja jeder sein eigenes Klientel gut im Blick. Nur es ist natürlich am Ende des Tages endlich, wenn man tatsächlich im nächsten Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten will.
Du sagst endlich, aber einige werden da jetzt wahrscheinlich sagen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zum Beispiel, die sind immer drin, zur Not auch am Haushalt vorbei.
Ja, aber ich glaube, auch da ist weitgehender Konsens. Also die schärfste Kritik jetzt im Bundestag kam ja auch wirklich von der Linkspartei, von der Linken, die gesagt haben, das ist vollkommen überflüssig. Aber bei SPD, Grünen und FDP war eigentlich der Konsens schon groß, dass man gesagt hat, wir brauchen das. Aber man muss ja auch sehen, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, da muss man ja auch irgendwann die Schulden zurückzahlen. Die Tilgung beginnt ab 2028 und Finanzminister Christian Lindner hat da mal vorgerechnet, wenn wir pro Jahr 3 Milliarden zurückzahlen, dann sind wir da auch 30 Jahre mit beschäftigt. Und man muss ja auch sehen, die Krisenjahre jetzt 2020 bis 2022 mit den enorm hohen Ausgaben für Corona vor allen Dingen. Auch da diese neue Verschuldung, die muss ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Auch das sind nochmal 10 bis 13 Milliarden Euro dann pro Jahr. Also das heißt schon, da kommt ein gewaltiger Batzen auf den Finanzminister zu, auf den der dann ab 2028 in der Verantwortung steht.
Riesiger Bogen von der Bundeswehr über die Inflation zum Klimageld von Hubertus Heil. Jörg Münchenberg in Berlin. Danke dir.
Gerne.
Der EU-Gipfel mit dem Ölembargo und die Kontroverse ums Klimageld. Das war es heute hier bei unserem Podcast Der Tag. Eine Hörerin aus München hat uns heute früh geschrieben, dass sie sich schon jeden Morgen immer auf die Podcast-Folge am Abend freut. Das sind natürlich E-Mails, die uns besonders freuen, aber wir lesen auch Kritik sehr gerne. Verspreche ich hiermit hoch und heilig. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.